Also es hat sich, glaube ich, ganz viel verändert, was auch Körperkontakt angeht. Das sinnliche Erlebnis des Berührtwerdens, des Umarmtwerdens, des Gehaltenwerdens. Oft fehlen ja an uns Zugehörigen und auch uns TrauerbegleiterInnen tröstliche Worte. Und dann ist es häufig eben eine Geste, dass sich jemand vielleicht mal die Hand auf die Schulter legt oder mich einfach neben jemand mal hinsetze und bei ihm bleibe.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Wegbegleiter, der Podcast, der unter die Haut geht.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bei den Wegbegleitern hat sich einiges bewegt. Zu Beginn des Jahres haben sich meine wunderbaren Vorgängerinnen Anna Lammer und Andrea Hägele beruflich neu orientiert. Und ich durfte diese wundervollen Podcast übernehmen. In diesem Sinne möchte ich euch von Herzen danken für all das, was ihr angestoßen und aufgebaut habt. Ihr werdet immer ein wichtiger Teil dieser Arbeit sein. Heute habe ich Kirsten Allgeier bei mir. Sie ist Mitglied im Beirat der Landesstelle Baden-Württemberg Wegbegleiter und gleichzeitig bringt sie jahrelange Erfahrung im Bereich der ambulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit mit. Wir haben heute ein besonderes Thema ausgewählt, welches uns ganz aktuell auch im Arbeitskreis Kinder- und Jugendtrauerarbeit des Hospiz- und Palliativverband Baden-Württemberg e.V. beschäftigt. Ja, wir haben uns heute die Frage mitgebracht, wohin entwickelt sich die digitale Trauerwelt? Wir haben unterschiedliche Aspekte, die wir beleuchten wollen. Wir wollen euch einen Einblick geben, was es bereits gibt und wo sich alles hin entwickeln kann. Liebe Kirsten, schön, dass du heute da bist und ich freue mich ganz arg.
Ich freue mich auch über deine Einladung.
Bitte stell dich doch mit deiner Arbeit den Hörerinnen in ein paar Worten vor und erzähl doch auch bitte, wie du auf das Thema digitale Trauerwelt gekommen bist und genau.
Ja, mein Name ist Kirsten Allgeier. Von Beruf bin ich Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin, Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin und traumazentrierte Fachberaterin. Und in diesem Jahr bin ich seit 18 Jahren beim Kinder- und Jugendhospiz, den Sternentraum im Remsmuckkreis, tätig. Ehrenamtlich engagiere ich mich seit 2017 im Vorstand des Hospiz- und Palliativverband Baden-Württemberg und leite seither auch den Arbeitskreis Kinder- und Jugendtrauer, der Mitglieder aus ganz Baden-Württemberg vereint, die im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familientrauer tätig sind. Im Rahmen dieses Arbeitskreises entstand dann auch der Impuls, sich intensiver mit den Themen Trauer und Digitalisierung zu beschäftigen, da diese uns in unserer alltäglichen Arbeit immer mehr begegnen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn Digitalisierung betrifft uns ja in allen Bereichen. Und wo begegnet sie dir denn in der Trauerarbeit besonders? Also welche Teilbereiche, mit welchen Menschen? Ja, erzähl uns doch gern darüber ein bisschen was.
Ich setze nochmal vor der Trauerarbeit an. Für viele unserer Familien mit einem palliativ erkrankten Familienmitglied, die den Großteil ihres Tages auch mit der Pflege verbringen, ist die digitale Welt oft der einzig lebbare Zugang nach draußen. So nutzen viele vor allem die sozialen Medien, sowohl in der Zeit der Erkrankung als auch in der Trauer, um über ihre eigenen Erfahrungen zu berichten und ihre Trauer auch zu leben, Verständnis für ihre Situation zu wecken und auch Rückmeldungen zu erhalten von außen. Wenn Erkrankte diese Kanäle selbst nutzen, haben Angehörige die Möglichkeit, die Seiten nach dem Tod in den sogenannten Gedenkzustand zu versetzen, um so mit Fotos und Videos auch die Erinnerungen an die Verstorbenen sicht- und hörbar zu erhalten. Vor etwa 100 Jahren gab es noch nicht mal in jeder Familie eine Fotografie von den Verstorbenen. Heute gibt es oft ganz viele Foto-, Video-, Film-, Sprachaufnahmen, die einfach den Trauernden auch zur Verfügung stehen und ein Verbünden bleiben mit dem Verstorbenen, ein Erinnern ermöglichen und auch fördern. Da haben wir heute ja auch schon die Sternenkind-Fotografen, die echt ganz wertvolle Arbeit machen bei den Frühst- und totgeborenen Kindern, sodass Erinnerungen auch da schon entstehen können. Einige unserer Familien nutzen auch sogenannte Trauer-Apps oder Trauerforen, auch Online-Beratungen im Bereich der Trauer, PartnerInnen-Suche-Apps bei PartnerInnen-Verlust oder eben auch Online-Trauergruppen. Viele Zeitungsverlage und BestatterInnen haben außerdem auch digitale Trauerseiten, die An- und Zugehörige nutzen, um ihr Beileid zu bekunden oder auch an die Verstorbenen zu erinnern. Wir selbst bieten beim Kinder- und Jugendhospiz den Sternentraum jedes zweite Treffen unserer Trauergruppe für junge Menschen ab 13 Jahren online an. Und das Wechselmodell von digitalen und Präsenztreffen entstand während der Corona-Pandemie, wie so vieles. Davor hätte ich gesagt, Trauerarbeit digital geht für mich gar nicht. Aber wir haben festgestellt, das kommt den jungen Menschen in ihrer Lebenswelt einfach total entgegen. Und auch, glaube ich, für Menschen in ländlichen Gegenden oder Menschen, die nicht oder nicht mehr mobil sind oder auch für spezifische Zielgruppen können die digitalen Trauerangebote einfach einen barrierearmen Zugang zu Trauerarbeit bieten.
Ja, das klingt ja schon mal total vielseitig. Also da gibt es ja ganz viele Angebote schon und auch schon viel Prozess. Natürlich wieder angetriggert durch die Corona-Pandemie, wie auch in vielen Bereichen da eine schnelle Weiterentwicklung stattfinden musste. Und genau, was sind denn so deine Eindrücke? Also wohin, du hast jetzt erwähnt, es gibt unterschiedliche Nachrichten, Voice-Nachrichten, also auch von unterschiedlichen Sinnen, die wir sie wahrnehmen können. Und ist jetzt so dein persönlicher Eindruck, hast du da Erfahrungen damit? Welche Erinnerungen werden denn gerne genutzt? Also hast du da...
Tatsächlich, natürlich Fotos, Videos, Sprache ist oft so ein Sinn, der, glaube ich, auch ganz schnell, den ich mir nicht so leicht herholen kann als Trauernde. Wie war denn der Klang der Sprache? Wie war die Sprachmelodie des Verstorbenen? Das ist häufig was ganz Wertvolles, wenn es das gibt. Gibt es ja auch die Initiative vom Familienhörbuch, wo Sterbende wirklich noch Sprachaufnahmen auch professionell geleitet aufnehmen für ihre Hinterbliebenen. Ja, das ist häufig so der Sinn, der eine ganz große Wichtigkeit erhält. Und da sind wir jetzt weg denn vom Digitalen, aber eben auch der Geruchssinn ist häufig was, was schnell verloren geht. So wie hat der Trauernde gerochen, wo ich vielleicht dann nochmal dran erinnert werde, wenn jemand, der das gleiche Parfüm benutzt, an mir vorbeiläuft beim Einkaufen. Genau, das sind so die Sinne, die, glaube ich, wichtig sind.
Ich denke da gerade auch drüber nach, wenn man so an die Sinne denkt, wenn du jetzt von Riechen sprichst, wenn dann die Oma irgendeinen bestimmten Kuchen gebacken hat.
Genau.
Wenn man das dann so, das riecht bei meiner Oma zu Hause. Ja, genau, wenn dann so der Sinn angesprochen wird. Ja, und jetzt natürlich die spannende Frage, wohin entwickelt sich denn die digitale Welt und vor allem die Trauerwelt? Das ist ja schon ein sehr sensibles Thema. Mhm. Und ja, was sind denn so da deine Eindrücke? Oder genau, erzähl mal.
Ja, es gab ja diesen Film Eternal You oder gibt es immer noch vom Ende der Endlichkeit von Moritz Riesewieg und Hans Block, den haben die 2024 veröffentlicht und in der Folge auch relativ viele Bücher, Reportagen, Podcasts, in denen eben auch über verschiedene digitale Zugänge in der Trauer berichtet wurde. Genau, und da kam eben die digitale Trauerwelt, nicht nur das, was ich vorher schon benannt habe, sondern vor allem die durch KI auch generiert wurde, auch in Deutschland eine ganz große mediale Präsenz. In Asien, USA und Großbritannien, die sind so in dem Feld auch die Vorreiter. Genau, gibt es da schon ganz viele Angebote und in Deutschland ist das so langsam am Entstehen, habe ich den Eindruck.
Mhm. Kannst du da uns noch ein bisschen genauer was davon erzählen? Wie sieht es dann aus? Wie wird es umgesetzt? Also für mich klingt das so so was ganz weit Entferntes irgendwie noch, weil ich da jetzt aktuell, klar, durch ChatGPT bekommt man jetzt so die ersten Eindrücke. Wie ist es, wenn ich mich da mit einer digitalen Welt, sage ich jetzt mal, unterhalte? Aber wie sieht es in der Trauerwelt aus?
Mhm. Ja, da gibt's mittlerweile schon eine sogenannte Digital Afterlife Industry oder Grief Tech und die verspricht eben so eine digitale Unsterblichkeit. Dazu füttern Lebende, Sterbende oder auch Trauernde eine künstliche Intelligenz eben mit ganz vielen Informationen über die Persönlichkeit des jeweiligen Menschen, von dem ein Avatar oder auch ein Chatbot erstellt werden soll. Und da wird Geschriebenes von der Person benutzt, Fotografien, Videoaufnahmen, Sprachnachrichten, aber auch Informationen zum persönlichen und beruflichen Werdegang, Vorlieben und Abneigungen, Bewegungsprofile, Lieblingsmusik, also so in einem ganz weiten Kontext, Kalendereinträge habe ich jetzt vor kurzem gelesen, ja, wo sich die KI dann eben auch so Gewohnheiten generiert von dem Verstorbenen. Genau, und die Trauernden dann eben entweder mit so einem Chatbot über Textnachrichten oder Sprache bis hin dann eben auch zur virtuellen Begegnung mit so einem Avatar kommen können, in Kontakt treten können, genau. Und die EntwicklerInnen versprechen da authentische digitale Abbilder und sagen natürlich, je mehr Daten dem Algorithmus zur Verfügung gestellt werden, umso realer soll so ein Abbild sein. Manchmal werden die auch digitaler Zwilling genannt.
Spannend, spannend. Also wenn ich dich so sprechen höre, was du so erzählst, was dieser Chatbot oder was dann alles, wie man den füttern kann, dann sind ja sicherlich Menschen, die einen großen oder einen weiteren digitalen Fußabdruck haben, nochmal sehr viel greifbarer für die ganzen Chatbots. Also ich stelle mir das dann so vor, dass man dann die E-Mail-Adresse von dem Verstorbenen irgendwie angibt und dann wird alles durchsucht in der digitalen Welt, was gibt's von diesen Menschen und dann eben noch aktiv auch diese ganzen Sachen einspielt, die du gerade beschrieben hast. Also ja, das genau. Ist ja total spannend.
Ja, und das ist ganz klar, die KI kann da eben auf schon bestehende Fußabdrücke auch zurückgreifen. Und ich glaube, klar, je nachdem, wie viel wir während unserem Leben auch hinterlassen digital, umso mehr kann dafür genutzt werden. Und wenn es da nicht so viel gibt, dann und die Angehörige wollen so einen Chatbot oder Avatar erstellen, umso mehr Informationen müssen die eben selber beisteuern. Und das kann wirklich, ja, ich sag jetzt mal vom Liebesbrief an die erste Freundin über einen Text, der für eine wissenschaftliche Arbeit erstellt wurde, über einen WhatsApp-Chat mit einer Klassenkameradin irgendwie alles sein.
Ja, das klingt echt total tiefgreifend und auch sehr intim. Also so, so eine, da muss man sich schon gut überlegen, ja, wie weit die Intimsphäre da dann, wie weit man da reingehen möchte von dem Verstorbenen. Genau, da wären wir ja schon so auch beim nächsten Punkt, wo wir hingehen wollen. Es gibt ja immer Weiterentwicklungen, bringen immer Chancen mit sich, ganz viel wertvolle neue Entwicklungen. Wir haben vorher auch schon viel über innovative Ideen gesprochen, wie wir uns weiterentwickeln wollen in ganz vielerlei Hinsicht. Und gleichzeitig natürlich bringen auch solche tiefgehenden Einblicke und tiefgehenden und breit gefächerten Ansätze auch Risiken mit sich. Und ich fände es jetzt total spannend aus deiner Sicht, weil du einfach schon so lange jetzt auch mit Trauer und Trauerbegleitung zu tun hast und du sicherlich auch über die Zeit gesehen hast, wie entwickelt sich das. Wir hatten vorhin noch kurz besprochen, früher waren Trauerbegleiterinnen vor allem mit dabei, viele Mütter, die das noch als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen gemacht haben. Inzwischen sind es oft Berufstätige. Also so, es hat sich ja ganz viel verändert in der Trauerarbeit und jetzt natürlich auch mit der Digitalisierung. Also ja, wo siehst du denn da so aktuell auch jetzt erstmal die Risiken und
genau. Also ich glaube, wie bei allem macht uns erstmal das Unbekannte, Angst wäre vielleicht zu viel gesagt, aber macht uns vielleicht auch erstmal unsicher und vielleicht auch vorsichtig. Und jetzt so, ich bin ja noch mal eine Generation fast weiter als du, ich bin noch kein Digital Native, also mein erstes Handy hatte ich mit 20 und ich glaube, da werden dann oft mehr Risiken auch gesehen und wir haben uns da im letzten Arbeitskreis Kinder- und Jugendtrauer, bei dem du ja auch netterweise mit dabei warst, viele Gedanken gemacht und genau, ich würde einfach ein paar Punkte benennen, die jetzt nicht nur auf meinem eigenen Mist gewachsen sind, sondern wo einfach auch Kolleginnen aus ganz Baden-Württemberg sich Gedanken drüber gemacht haben und die hier einfach beisteuern. Ja, in all diesen Angeboten geht's letztlich, glaube ich, um das Gefühl, Chris Powell, die ja ganz eine ganz renommierte Trauerexpertin ist, würde ich sagen, um die Facette des Verbundenbleibens. Ja, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt in der Trauerarbeit. Wie schaffe ich es, mit dem Verstorbenen in Verbindung zu bleiben? Und dafür stehen Trauernden ja ganz viele kreative Möglichkeiten auch zur Verfügung. Viele Trauernde entwickeln da auch ganz tolle eigene Ideen. Und manchmal können wir TrauerbegleiterInnen den Trauernden einfach auch nochmal Ideen oder Möglichkeiten bieten. Das findet ganz oft einfach in Gesprächen, aber eben auch in Trauergruppen statt, wo wir Möglichkeiten der kreativen Auseinandersetzung bieten und ebenso Verbindungslinien zum Verstorbenen auch herstellen. Genau. Für mich ist so ein bisschen die Frage, ob sich die Realität des Todes mit einem Avatar oder Chatbot wirklich begreifen lässt oder ja, im Arbeitskreis fiel so der Begriff, begeben sich die Trauernden da nicht in so eine Art Dauerschleife der Trauer, weil sie eben ja wie immer wieder die Möglichkeit haben, mit dem Verstorbenen zu kommunizieren. Genau, was passiert da? Verlieren die vielleicht auch ihren Alltagsbezug? Genau, die Frage stellt sich auch, wann und wer würde denn so ein Abo, das man dann abschließen muss, um so einen Chatbot auch zu nutzen oder einen Avatar zu nutzen? Wer kündigt so ein Abo? Wird es vererbt, dieses Abo? Vererbe ich das an meine Kinder, wenn ich zum Beispiel ein Avatar von meinem verstorbenen Mann erstellt habe? Ja, wer traut sich denn irgendwann mal zu sagen, nee, diesen Chatbot braucht man nimmer? Geht es da vielleicht sogar um ein zweites Verlusterlebnis, um einen zweiten Tod? Das sind so Fragen, die wir uns gestellt haben. Aber natürlich, und das hast du vorher ja auch schon benannt, ist es auch ein ganz tiefer Eingriff in ganz Privates und Persönliches. Und die Frage des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte stellt sich da natürlich auch ja, ganz massiv, finde ich. Was passiert denn mit all den gesammelten Daten auch? Was machen diese Entwickler, diese Avatare und Chatbots denn mit diesen Daten alles sonst noch?
Ja.
Genau. Momentan ist es einfach so, dass die Nutzung der Angebote auch auf eigene Gefahr erfolgt, dass die Anbieter keine Verantwortung auch für die Konsequenzen übernehmen, die sie auch nach eigenen Aussagen selbst noch gar nicht bis ins Detail abschätzen können, da die KI ja auch selbst lernfähig ist und es da dann ja keine vorprogrammierten Antworten gibt, wie es vielleicht gibt, wenn ich einen Brief an meine Hinterbliebenen schreibe, sondern diese KI ja immer auch wieder über die Daten, die ihr zur Verfügung stehen, eigene Antworten kreiert. Und vielleicht gibt es da dann auch mal eine Antwort oder eine Aussage, die die Hinterbliebenen verstört. Und da sind sie dann ein Stück vielleicht auch allein gelassen damit. Genau. Alle Anbieter, die mir im Moment in Bezug auch auf Chatbots und Avatare bekannt sind, verfolgen einfach ein materielles Interesse. Und im Arbeitskreis war auch die Rede vom Geschäftemachen mit Gefühlen. Die Nutzerinnen können, glaube ich, gar nicht abschätzen, inwieweit diese gewinnorientierte Komponente sich auf ihren Avatar oder Chatbot auch auswirkt, ob es da nicht auch irgendwelche Mechanismen gibt, die einen ein Stück weit abhängig machen von der Nutzung, weil natürlich ist das Interesse dieser Betreiber, dass die Nutzer relativ lange da auch so ein Abo abschließen. Und momentan sind einfach auch die Kosten so hoch, dass das Angebot zumindest zurzeit nur für wenige Trauernde überhaupt in Frage kommt, weil die sich das zum Großteil erstmal gar nicht leisten werden können. Genau. Ja, spannend wäre es da, glaube ich mal, zu schauen, entsteht vielleicht auch irgendwann mal ein nicht kommerzielles Angebot, wo dann Menschen im Hintergrund sind, also Expertinnen auch aus den Bereichen Trauerbegleitung, Psychologie und Medizin, die mal so ein kostenfreies Angebot da auch erstellen und was das dann für einen Fokus hat. Aber da liegen uns einfach auch viel zu wenig Erfahrungen vor, dass man da, glaube ich, schon irgendwie eine Aussage dazu treffen könnte. Und Ein anderer Aspekt ist auch noch, dass die Kontakte oder Begegnungen mit dem Chatbot oder Avatar ja auch im Rückzug stattfinden. Die finden bei mir zu Hause, ich sage jetzt mal im stillen Kämmerlein statt. Der Kontakt in die Welt, die sich weiterdreht, das ist ja häufig das, was Trauernden auch sehr, sehr schwer fällt, eine große Herausforderung ist, der kann einfach verloren gehen. Oft müssen sich Freundschaften anpassen, auch an die neue Situation oder auch neue Freundschaften geschlossen werden, die ja in Trauerangeboten, die wir TrauerbegleiterInnen in Präsenz anbieten, durchaus entstehen können, aber die eben nicht im Rückzug entstehen können. Genau, der nordamerikanische Psychologe und Trauerforscher James William Worden nennt eine seiner Traueraufgaben, sich an eine Welt ohne die verstorbene Person anpassen. Und dazu braucht es eben den Kontakt zu anderen Menschen, in welcher Form auch immer. Das kann natürlich auch eine Online-Trauergruppe sein, aber auch da sitzen mir reale Menschen gegenüber. Und ich als Trauernde muss zum ersten Mal eben auch ohne meinen betrauernden Menschen irgendwie zu einem Familienfest gehen, den ersten Geburtstag feiern, zum Elternabend in der Schule gehen und herausfinden, was brauche ich auch, um so eine Situation für mich gut meistern zu können. Oder ich sage immer, im ersten Jahr muss man die Situation erstmal nur überleben. Und im zweiten Jahr kann man dann im besten Fall nochmal reflektieren, was war im ersten Jahr gut, was möchte ich vielleicht so beibehalten und wo braucht es vielleicht neue Rituale, neue Ideen, um diese Tage, die ja in jeder Familie unterschiedlich sind, aber häufig einfach Geburtstage, Todestage, Hochzeitstage, so Zeiten wie Urlaub oder eben auch religiöse Feste mit sich bringen, ja, um die gut bewältigen zu können. Und das, glaube ich, kann einfach nur im direkten Kontakt mit Menschen entstehen und sich entwickeln und eben nicht, wenn ich in meinen vier Wänden ganz alleine bleibe.
Ja, ich finde es jetzt spannend. Wir hatten jetzt darüber gesprochen, was so der Chatbot oder diese Kommunikation direkt mit dem Verstorbenen auch für Risiken bringt oder genau. Was ich auch noch ein spannender Aspekt hier fände, oder einfach mal kurz, haben wir da noch die Möglichkeit drauf zu schauen, was ist so grundsätzlich auch ein Unterschied in der Digitalisierung, also oder was hat sich verändert in der Kommunikation durch die Digitalisierung? Also ich habe mich ja mit dem Thema auch ein Stück weit beschäftigt in meiner Bachelorarbeit und da waren auch so Themen wie Kommunikation über die Beerdigung, das lief dann über Gruppenchats oder Bilder zu posten oder so Erinnerungen zu schaffen, die dann viel auf einer Metaebene laufen und eben nimmer, ich gehe jetzt vorbei, ich bringe was zu essen für die Person, ich fühle die Person, ich rieche da die Person, ich erlebe die mit all meinen Sinnen, wo wir wieder bei den ganzheitlichen Wahrnehmungsthematiken wären. Genau, also was sind denn da deine Gedanken noch dazu? Hast du da eine Erfahrung, was sich da verändert hat?
Also es hat sich, glaube ich, ganz viel verändert, was auch Körperkontakt angeht. Und das ist häufig das, was Trauernden ja sehr fehlt, gerade wenn Partner, Partnerinnen auch verstorben sind. Dieses, da gibt's jemand, der nimmt mich mal in den Arm. Das fehlt dann ganz plötzlich. Und wenn eben auch der Kontakt zu Freundinnen, Verwandten nur digital stattfindet, habe ich das eben nicht. Auch dieses sinnliche Erlebnis des Berührtwerdens, des Umarmtwerdens, des Gehaltenwerdens. Oft fehlen ja an uns Zugehörigen und auch uns TrauerbegleiterInnen tröstliche Worte. Und dann ist es häufig eben eine Geste, dass sich jemand vielleicht mal die Hand auf die Schulter legt oder mich einfach neben jemand mal hinsetze und bei ihm bleibe und es aushalte, dass er neben mir weint. Das kann digital gar nicht stattfinden. Und ich glaube tatsächlich, dass uns da was verloren geht und finde schön, wo es möglich wird, diese persönlichen Kontakte zu haben. Und klar gibt es ganz viele nützliche Aspekte der digitalen Welt. Wenn ich so eine Traueranzeige über digitale Medien an meine anderen Zugehörigen versenden kann, erreiche ich da natürlich eine ganz große Menge an Personen. Das hat früher funktioniert über die Traueranzeige in der Zeitung, aber da eben An- und Zugehörige nicht mehr alle im gleichen Ort oder in der gleichen Stadt wohnen, braucht es da ja auch andere Formen. Und da, glaube ich, bietet es ganz viele Vorteile. Da kann ich viele Menschen teilhaben lassen. ja, kann auch Fotos zeigen. Und ich persönlich denke immer, es hat trotzdem eine andere Qualität, ob ich in meinen Status Fotos des Verstorbenen stelle oder ob ich mit meiner besten Freundin auf dem Sofa sitze und mir ein Fotoalbum angucke und ihr da Fotos zeige und eben auch die Geschichte erzähle, wie diese Fotos entstanden sind. Weil das ist ja das, was es letztlich in der Trauerarbeit auch zu bewahren gibt, diese Erinnerungen, die ich mit dem Verstorbenen und an den Verstorbenen habe.
Ja, das klingt total stimmig. Ich fand es gerade sehr berührend, wie du das so gesagt hast, wenn dann wenn man selber jemanden begleitet, der gerade durch eine Trauerphase geht, als Laie, man ist sich ja oft unsicher, was sage ich jetzt? Oder man greift dann zu so Floskeln und man meint es nur gut und gleichzeitig hat man so wenig Berührungspunkte damit, dass sich da sicher zu fühlen, mit dem Verlust umzugehen und sich mit dem Thema Sterben auch in dem auseinanderzusetzen, dass man sich da ein gewisses Stück weit einfach sicher fühlt, gemeinsam zu trauern, ohne Worte. Weil ja das auch diese andere, der große andere Teil unserer Kommunikation, ja dieses Zwischenmenschliche, diese Gefühle, diese Energie, die im Raum herrscht, wenn ich eben nicht alleine bin. Und ich finde, ja, wie du das beschrieben hast, das ist total ein wichtiger Anteil daran.
Absolut. Ja. Und ich glaube auch, dass das einem Zugehörigen hilft, weil das, also ich sage immer, die Hürde ist eigentlich immer die erste Begegnung mit dem Trauernden. Und wenn einmal ein Beileidswort ausgesprochen ist oder auch nur, dass ich habe überhaupt keine Worte für das, was dir passiert ist und eine Geste stattgefunden hat, dann ist es in der Regel ganz leicht auch mit den Trauernden in Kontakt zu sein. Und wie du sagst, wie schön ist es, wenn eine Nachbarin eine Suppe vorbeibringt mittags und ich als verwitwete Mama weiß, meine Kinder haben jetzt heute ein warmes Mittagessen, ohne dass ich die Kraft aufbringen muss, ja, einkaufen zu gehen und kochen zu müssen. Oder ja, wenn wir haben eine Familie, bei denen stand wirklich über ein ganzes Jahr jeden Sonntag ein Kuchen vor der Tür. Die wussten überhaupt nicht, von wem der kommt. Ja, auch das ist eine Geste ohne Worte. Ja. Irgendjemand aus ihrem Umfeld hat an sie gedacht, hat jeden Sonntag einen Kuchen mitgebacken und hat ihnen den einfach vor die Türe gestellt. Auch dieses Gefühl, da ist eine Gemeinschaft, von der wir auch ein Stück getragen sind in der Trauer. Das können, glaube ich, so nonverbale Gesten oft viel mehr vermitteln als 1000 schlaue Worte.
Ja, total. Ja, sehr berührendes Thema auf jeden Fall. Aber wenn man sich da so reindenkt und wenn wir jetzt darüber sprechen, ja, lass uns mal den Blick drauf lenken. Was gibt's denn für Vorteile, wenn wir eben die digitale Welt zur Verfügung haben? Und wie könnten wir denn solche Chatbots vielleicht auch bewusst einsetzen? Wo könnte das, vielleicht hast du da Ideen, vielleicht hast du schon sogar irgendwelche Ansätze kennengelernt, wo du sagst, ah, hier fände ich es aber eigentlich ganz gut einzusetzen. Ich erinnere mich dran bei diesem Film, da war ja auch diese Begegnung von der Mama mit dem Kind. Ja. Das hat mich sehr berührt. Da war die Mama in einer Virtual Reality und hat dort in dieser Green Box ihre Tochter nochmal auf diesem Weg getroffen. Und ja, vielleicht gäbe es auch Wege, die das gut begleitet, vielleicht nochmal ein Stück weit für den Trauerprozess oder den Trauerprozess damit unterstützen könnte. Das fände ich total spannend. Ja.
Ja, auch darüber haben wir uns im Arbeitskreis Gedanken gemacht. Und ich glaube, auch da sieht man, dass viele von uns, glaube ich, noch viele Vorbehalte gegenüber diesem Thema haben. Wir haben sehr viel mehr Risiken benannt und aufgeschrieben als Chancen oder auch Bereicherungen. Genau, ein Thema ist tatsächlich das, was du jetzt auch schon angeschnitten hast, dass der Avatar oder Chatbot eben auch die Möglichkeit bieten könnte, noch etwas loszuwerden, was ich dem Verstorbenen nicht mehr sagen konnte, vor allem ja auch bei plötzlichen Toden. Ja, passiert es leider häufig, dass einfach Ungeklärtes noch im Raum steht. Ja, dass Offenes nachträglich vielleicht auch noch geklärt werden kann, dass ein Abschied, der nicht möglich war, nachgeholt werden kann oder ja, man dadurch auch so eine Entschuldung erfahren kann als Trauernder. Genau, also vom Chatbot oder Avatar auch von so einer gefühlten Schuld freigesprochen zu werden, wenn der das denn tut. Also das ist eben so, das ist die Frage, was leistet der da? Genau. Und ja, dieses Themenfeld ist eben auch eines der zentralen in der analogen Trauerbegleitung. Eben gerade das Thema Schuld, Nachträgliches zu klären, nochmal Dinge dem Verstorbenen vielleicht auch in Form eines Briefes zu schreiben. Da gibt es natürlich auch analoge Möglichkeiten, die uns Trauerbegleiterinnen ja auch zur Verfügung stehen, wo ich denke, ja, wo ich mir nicht sicher bin, ob da die Vorteile überwiegen, nochmal dieser gefühlten, realen Begegnung mit dem Verstorbenen oder ja, ob dann wieder welche von den Risiken damit reinspielen. Es kam schon auch so in unserer Sammlung im Arbeitskreis nochmal, dass dieses in Verbindung bleiben mit dem Verstorbenen, meinem verstorbenen Jugendlichen zu chatten, dass das auch als tröstlich empfunden werden könnte. Ne? Das, was du benannt hast von dieser koreanischen Mama, diese Begegnung in dieser virtuellen Welt, da hat sie selber ja auch beschrieben, wie heilsam das für sie war, sich nochmal von ihrer Tochter zu verabschieden und ihr nochmal zu sagen, dass sie sie liebt. Genau, da war es jetzt eben so ein einmaliges Erlebnis. Die Frage ist, wie ist das dann, wenn das eben ständig zugänglich ist? Ist das förderlich für die Trauer oder nicht? Da fehlen uns einfach auch noch die Erfahrungswerte, glaube ich. Also da brauchen wir, glaube ich, einfach auch noch ein bisschen Zeit und natürlich auch so ein Stück wissenschaftliche Forschung, die das dann zeigt, was hat es für Auswirkungen auch auf Trauernde. Genau, und ich habe natürlich, solange ich noch lebe oder auch wenn ich eine palliative Diagnose erhalte, auch als sterbender Mensch, durch die digitalen Angebote die Möglichkeit, auch meinen An- und Zugehörigen so ein digitales Erbe zu hinterlassen. Ne? Also da bewusst nochmal was zu schaffen, wie dieses Familienhörbuch oder da gibt es auch andere Modelle, wo man dann eben nochmal konkret auch Filmaufnahmen macht. Ja, und habe da auch die Möglichkeit, vielleicht nochmal das, was mir wichtig ist, meinen An- und Zugehörigen auch zu sagen und was ich vielleicht auch im direkten Kontakt gar nicht schaffe, weil da die Emotionalität mir im Weg steht, wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, das zu nutzen dafür.
Ja.
Und wirklich da, ja, Erinnerungen zu schenken sozusagen.
Ja.
Ja.
Ich muss gerade an den Film denken, PS, ich liebe dich. Mhm. Wo du das so beschrieben hast mit den Erinnerungen, die dann, das waren ja auch so Briefe, die dann immer wieder zu der trauernden Frau kamen. Ich glaube, genau. So war es, glaube ich, damals.
Ja.
Und das war ja auch hat ihr ja auf ihrem Weg in der Trauerzeit total geholfen, sich dann nochmal verbunden zu fühlen und dann wie so ein zweiter aktiver Abschied, schon ohne die physische Person.
Ja, nochmal.
So einen Abschiedsweg zu gehen.
Ja, das ist natürlich sehr perfekt gezeichnet in diesem Film.
Genau.
Ob das real jemand, der sterbend ist, schafft, solche Briefe für seine Angehörigen zu hinterlassen, weiß ich nicht. Ich habe aber schon viele sterbende Eltern tatsächlich begleitet, die durchaus ihren Kindern zum Schulabschluss, zum 18. Geburtstag, zur Hochzeit schon im Voraus Briefe geschrieben haben mit guten Wünschen. Bewundere das immer sehr, weil ich gar nicht weiß, ob ich das, wenn ich selbst betroffen wäre, schaffen würde, sowas zu formulieren. Und auf der anderen Seite ist das natürlich ein Riesenschatz für die Hinterbliebenen.
Ja. Ja, das bedarf natürlich auch für die sterbende Person, die dann selber mit sich in diesem Prozess auch eben schon in der Annahmephase dann ist schon sagt, okay, es ist so und da bin ich jetzt gerade und dann möchte ich aber eben die Zeit noch in der Form nutzen oder dann nochmal gut für meine Angehörigen oder Zugehörigen da sein. Ja.
Genau, absolut. Ja. Hat auch was total Fürsorgliches natürlich. Mhm. Und ich glaube, deshalb gelingt es Eltern, jungen Eltern auch oft für ihre Kinder sowas zu schaffen. Weil da ja noch eine ganz große Sorge auch mitschwingt. Wie werden die das weitere Leben bewältigen? Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Perspektive, wenn die Kinder schon erwachsen sind. Aber wenn ich eben kleine Kinder zurücklasse als Sterbender oder Sterbende, dann, glaube ich, ist so ein ganz großes Fürsorgebedürfnis. Ich will wissen, dass die gut versorgt sind, ist einfach dann nochmal da.
Du hast vorhin nochmal erwähnt, gehabt schon bei den Vorteilen, als wir über die Digitalisierung allgemein gesprochen hatten, hast schon mal erwähnt, dass man durch zum Beispiel online Nachrufe oder so einfach eine breitere Menschenmenge oder einfach Menschen vielleicht auch in anderen Ländern erreichen kann. Ja, und ja, vielleicht kannst du dazu noch mal so ein bisschen was sagen, wo du auch noch mal Vorteile von der Digitalisierung siehst im Trauerprozess oder auch in der Anteilnahme am Trauern von außen auf einer Metaebene. Ja.
Ja, also ich glaube, diese digitalen Trauerräume, wo ich auch einen kurzen Satz hinterlassen kann, bietet vielen Angehörigen, auch weiter entfernten Bekannten, nochmal so eine Möglichkeit, ja, ich sag mal, so einen kurzen Satz, in einem kurzen Satz auch ihre Anteilnahme auszudrücken. Das sind, glaube ich, oft auch Menschen dabei, die jetzt vielleicht keinen Brief schreiben würden oder auch keine Karte schreiben würden, weil sie vielleicht gar nicht so viele Worte haben. Aber in diesem digitalen Trauerraum kann ich auch schreiben: Wir denken an euch.
Kann ich mir das dann so vorstellen wie so ein Blog oder so?
Ja, so ähnlich, wie so ein Gästebuch eher, genau. Okay. Wie gesagt, viele Zeitungsverlage haben das mittlerweile. Wenn ich da eben eine Traueranzeige tatsächlich auch aufgebe, kann ich das automatisch dazu buchen. Ich glaube, dass das auch zusätzlich Geld kostet, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich gehe mal fest davon aus. Viele BestatterInnen, weiß ich, bieten das mittlerweile auch an. Und dann kann ich als Angehörige da immer wieder reinschauen als Trauernde und eben schauen, wer hat da noch was geschrieben. Und da hat eben jeder die Möglichkeit, da auch was zu hinterlassen. Und oft gibt es dann vielleicht auch ehemalige Lehrerinnen, die da nochmal was schreiben, habe ich vor kurzem bei einem Verstorbenen gesehen. Ja, oder Arbeitskollegen, die vielleicht sonst tatsächlich wirklich nichts schreiben können. Und das kann so diesen Erinnerungsschatz, den die Trauernden haben, einfach nochmal größer machen. Und das mit den anderen Ländern erlebe ich immer wieder, dass es auch Übertragungen von Trauerfeiern einfach in andere Länder gibt, wenn An- und Zugehörige in anderen Ländern wohnen oder auch Freunde. Wir hatten es vor kurzem hier bei einem verstorbenen Vater. Der hat mit seiner Frau eine Zeit lang in Irland gelebt und dann konnten einfach bei der Trauerfeier die Freunde aus Irland teilnehmen. Das ging nur durch diese digitale Möglichkeit. Die hätten das nicht hingekriegt, hierher zu fliegen. Da ist es natürlich eine total schöne Möglichkeit, auch erstens Anteilnahme zu zeigen, aber auch, ja, auch da, dass die Hinterbliebenen auch verbunden bleiben. Also nicht nur dieses Verbundenbleiben mit dem Verstorbenen, sondern eben auch das Verbundenbleiben und dieses, ja, Zusammenhalten, Zusammenstehen, Zusammenaushalten der Hinterbliebenen.
Ja, das ist total vielschichtig und vielseitig.
Absolut,
ja. Ja. Ja, nachdem wir jetzt so ganz im Detail über die einzelnen Bereiche gesprochen haben, fallen dir persönlich Fragen ein, die du dir jetzt stellst, wie es weitergeht? So, wo entwickeln wir uns hin und genau, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist es dieses, ne, das Fremde erstmal so ein Stück Widerstand in uns aus. Und ja, wie ich vorher gesagt habe, vor der Corona-Pandemie hätte ich noch zu dir gesagt, Trauerarbeit funktioniert nur in Präsenz für mich. Auch da hat sich ja schon eine Veränderung ergeben. Und ja, die digitalen Angebote und auch die künstliche Intelligenz beeinflussen einfach immer mehr unser Privat- und auch Arbeitsleben. Schon heute, und ich glaube, aufgrund der rasanten Entwicklung technologischer Möglichkeiten wird es in Zukunft einfach noch viel, viel schneller gehen und auch zunehmen. Und wir TrauerbegleiterInnen werden auch immer wieder in Kontakt mit KlientInnen sein, die eben diese digitalen Angebote nutzen oder uns auch über deren Chancen und Herausforderungen befragen. Und deshalb halte ich es für total notwendig, dass wir an diesem Thema auch dranbleiben als TrauerbegleiterInnen. Auch wenn wir erstmal große Vorbehalte haben und denken, oh nee, das würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Ich würde nie einen Avatar von meinem Angehörigen erstellen. Da vielleicht mal auch einen Schritt drüber zu gehen und zu sagen, okay, hey, es gab schon so viel Entwicklung in der Technologie und vielleicht entdecke ich in Zukunft noch mehr Chancen, die ich jetzt noch gar nicht sehen kann. Ich glaube, es bleibt da offen zu bleiben für dieses Thema und das immer gut auch im Blick zu behalten. Und natürlich auch immer wieder im kritischen Austausch zu sein. Und das ist das Schöne eben auch an unserem Arbeitskreis, dass wir da immer wieder auch miteinander drauf schauen können und immer wieder auch aus Erfahrungen berichten können, die wir mit KlientInnen oder die auch KlientInnen selber gemacht haben. Und das, was ich vorher auch schon benannt habe, wissenschaftlich wird dieser Prozess ganz bestimmt auch begleitet werden. Da gehe ich fest davon aus, dass es Menschen gibt, die das interessiert und die in diese Richtung forschen werden. Genau, dass uns neben eben diesen persönlichen Erfahrungen und dem persönlichen Empfinden auch vielleicht dann irgendwann mal belastbare Zahlen und ja so eine Chancen-Risiken-Abwägung auch vorliegen, auf die wir nochmal neu aufbauen können und nochmal neu schauen können, ja, wie können wir da unsere Arbeit ausrichten. Genau, und wir haben uns im Arbeitskreis dann schon auch nochmal die Frage gestellt, ob sich aus dieser Entwicklung auch ein Auftrag für uns als TrauerbegleiterInnen ergibt und ob und wenn ja, wir auch diese digitalen Möglichkeiten in unsere Angebote mit einfließen lassen wollen.
Ja, ich finde, es klingt ganz danach, wenn ich dir so zuhöre und du das jetzt alles nochmal so für dich auch zusammengefasst hast, so eine Balance und das zu integrieren und zu sagen, das eine kann das andere nicht ersetzen, das andere kann, man kann sich in beiden Welten, sage ich jetzt mal, in der analogen Welt und in der digitalen Welt begegnen, auf unterschiedlichen Ebenen, auch in einer unterschiedlichen Intensität, würde ich jetzt das mal so beschreiben. Und auch wir als ganz, also wir als Individuum dürfen ja auch entscheiden, was tut mir denn gut? Absolut. Ich habe so auch das Bild von mir, introvertierte Menschen finden es vielleicht total hilfreich in ihrer Trauer, dass sie eben nicht jemanden ins Gesicht und jemanden da, sondern vielleicht schreiben können. In dem Moment können sie zweimal tief durchatmen, wenn die Person dann anfängt zu weinen, weil sie gerade wieder eine Erinnerung lebt und dann auf einmal merkt, aber eigentlich möchte ich das jetzt gar nicht teilen, aber ich kann es teilen, weil die Person ist jetzt nicht im gleichen Raum. Also ich glaube, das ist ja auch, wenn man das so sieht, also für uns als Individuen voll die Bereicherung. Weil
absolut. Und ich glaube, also ich jetzt so aus meinem Berufszweig der Sozialpädagogik, wir sind natürlich große Fans des persönlich miteinander Sprechens, aber ich erlebe es gerade in der Trauergruppe für junge Menschen so, dass es einfach junge Menschen gibt, denen es auch schwerfällt, vor einer Gruppe zu sprechen, denen es schwerfällt, da auch Gefühle zu zeigen und die sich da leichter tun, wirklich diesen Schutzraum des digitalen Raums zu haben in unserer Online-Trauergruppe, die dann oft da viel mehr erzählen, als wenn wir uns in Präsenz hier im Raum gegenüber sitzen, die da viel mehr einbringen können, weil sie auch zu Hause in ihrem geschützten Rahmen, in ihrem Zimmer sitzen, ihre Wohlfühlatmosphäre außenrum haben. Und klar bietet es auch wirtschaftlich Vorteile, die müssen sich in kein Auto, keinen Bus, in keinen Zug setzen, sich auf den Weg machen, brauchen bei den jungen Menschen, die sind ja auch noch nicht alle selbstständig mobil, sind auf niemand angewiesen, der sie bringt zu uns und wieder abholt, sondern haben da auch ein Stück weit eine Selbstständigkeit in dem Leben ihrer Trauer.
Gerade wenn du das so ansprichst, also dieses Thema ansprichst nochmal, da fällt mir auch ganz klar ein, verwitwete Frauen oder Männer, die dann alleinerziehend sind, die können dann sich online zuschalten, weil die Kinder schlafen in der Zeit.
Genau, und müssen dann eben nicht nochmal einen Babysitter organisieren. Da haben wir ja auch eine Trauergruppe für verwitwete Mütter und Väter. Das ist jetzt meine Erfahrung, dass die gerne hierher kommen, weil die das oft einfach auch als Auszeit erleben. Und da haben wir auch Angebote natürlich während Corona online gemacht. Und die haben hinterher reflektiert, ich sage jetzt mal der Großteil, dass sie sich zu Hause nicht so frei gefühlt haben, ihre Trauer zu leben, weil es ja trotzdem jederzeit sein könnte, dass das Kind aufwacht und um die Ecke kommt. Die fühlen sich hier in einem geschützteren Rahmen, aber natürlich sind sie immer darauf angewiesen, dass sie jemand haben, der bei den Kindern zu Hause ist, ein Babysitter oder eine Oma oder ein Opa, die sich die Zeit nehmen können und dann bei den Kindern bleiben können in der Zeit, in der sie bei uns sind.
Ja, klar, ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, ja, dass man sich dann frei fühlt für die Trauer.
Und glaube ich, was in allen unseren Trauergruppen auch ganz wichtig ist, ist dieses auch, ich sage immer, Trauerarbeit ist Schwerstarbeit für Körper, Geist und Seele und eben auch dieses körperliche Versorgtwerden. Ja, dann gibt es bei uns die Lieblingsschokolade und das Lieblingsgetränk. Ja, auch da ist jemand, der mal für mich sorgt, gerade bei den verwitweten Müttern und Vätern, die ja 24/7 einfach alleine in der Fürsorge für ihre Kinder oder ihr Kind sind, spielt einfach das auch eine große Rolle.
Da auch wieder die Ganzheitlichkeit.
Absolut.
Ja, Kirsten, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz, ganz viele Aspekte und ins Detail gehen. Und ich denke, uns wird es auch noch ganz, ganz viel begegnen. Mhm. Dieses Thema digitale Trauerwelt, Chatbots, alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Ich denke, dieses Miteinander, dieses Persönliche, der Körperkontakt, dieses ich bin einfach da neben dir im Raum, ich gebe dir auch meine Energie oder wir teilen uns die Energie, mhm, was auch immer benötigt wird. Da müssen wir allgemein weiterhin dranbleiben und gucken, dass uns das nicht verloren geht.
Ja.
Und vor allem in so sensiblen Phasen wie jetzt in so einer Trauerphase. Ja, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du meine erste Podcast-Gästin warst. Ich danke dir wirklich sehr, sehr von Herzen.
Und ich danke dir ganz arg für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut und freue mich auch, wenn das Thema einfach nochmal beleuchtet wird und wenn vielleicht auch noch Kommentare und Stellungnahmen dazu kommen. Das würde mich total freuen, dass einfach auch nochmal mein Horizont erweitert wird.
Ja, auf jeden Fall. Also falls da irgendwelche Ideen oder weitere Bereiche jetzt bei irgendjemand aufploppt, die dürfen sich gern bei uns melden. Da freuen wir uns drüber.
Absolut.
Dankeschön.
Ja, und möchtet ihr auch etwas teilen, dann schreibt uns gerne. Wir wollen euch eine Stimme geben. Alle Informationen findet ihr unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de oder hier in den Shownotes. Hinter dem Podcast steht die Landestelle BW Wegbegleiter. Wir sind eine zentrale Anlaufstelle für Baden-Württemberg. Wir beraten und begleiten Familien mit einem unheilbar erkrankten Kind sowie Fachkräfte aus Medizin, Pflege, Hospiz und Sozialarbeit. Oder eben einfach alle, die Fragen in diesem Bereich haben. Unser Ziel ist es, Orientierung zu bieten und Unterstützung zu vermitteln und entlastende Angebote in ganz Baden-Württemberg sichtbar zu machen. Ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis ganz bald.